Empathie macht uns nicht nur menschlicher, sondern, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen berechnend, auch unsere Rhetorik sehr viel wirkungsvoller und uns selbst überzeugender, wenn wir wissen, wie wir auf andere Menschen empathisch eingehen können. Deswegen natürlich die spannende Frage, kann man das lernen und wenn ja, wie, worauf ist zu achten, um empathisch zu sein und zu wirken? Darüber sprechen wir heute in dieser Folge Lebendige Rhetorik gleich nach dem Intro.
Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Die Folge zum Thema Umgang mit Trauer, Rhetorik und Trauer hat zu der Frage geführt, kann man Empathie denn wirklich lernen oder ist sie angeboren? Und das ist so ein spannendes Thema, dass ich mir dachte, Mensch, da machen wir doch eine eigene Folge draus. Bevor wir da tiefer einsteigen, nochmal der Hinweis auf PowerPoint-Karaoke. Schau auf meine Website lebendigerhetorik.de/PowerPoint-Karaoke. Dort habe ich ganz tolle Angebote live in Ansbach und Fürth im Herbst und online für alle am 17.07. gerne dabei sein. Ist ein super Format, wie du unterhaltsam deine Rhetorik und Überzeugungskraft trainieren kannst. Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ich freue mich drauf, wenn du dabei wärst. Ich verlinke es dir auch in den Shownotes. So, jetzt steigen wir ein ins Thema Empathie. Kann man es lernen und was ist Empathie eigentlich? Vielleicht fangen wir so rum an, denn es gibt in der Psychologie, das habe ich extra nochmal nachgelesen, drei Arten von Empathie, die man unterscheiden muss. Die emotionale Empathie, die kognitive Empathie und die mitfühlende Empathie. Die emotionale Empathie heißt, ich kann wirklich mitfühlen, wie es dir gerade geht. Du empfindest Trauer, Schmerz, Wut. Ich fühle das auch. Kognitive Empathie heißt, ich verstehe, dass du gerade wütend bist, nachdem dir das passiert ist. Und mitfühlende Empathie heißt, ich sehe, dass es dir schlecht geht und jetzt möchte ich etwas tun für dich. Das Bedürfnis zu helfen oder zu handeln. So, das sind die drei Formen. Und jetzt ist es natürlich so, einige Formen davon sind uns mehr oder minder angeboren, andere davon können wir eher erlernen. Also, es gibt ja zum Beispiel Menschen, die sind neurodivergent, wie man sagt. Also, da sind manche Dinge im Gehirn einfach ein bisschen anders verdrahtet, als es in Anführungszeichen normal ist, der Norm entsprechend bei der Mehrheit der Menschen einfach. Also ganz ohne Wertung gesagt. Eines der typischen Beispiele dafür ist zum Beispiel aus der Popkultur, aus der Sitcom The Big Bang Theory, Dr. Sheldon Cooper. Ja, dieser geniale Physiker, der aber im zwischenmenschlichen Bereich irgendwie so überhaupt nicht mitkommt und im Laufe der Serie durch seine Freunde lernt, mitfühlender und empathischer zu sein. Und natürlich ist diese Figur total überzeichnet. Einfach weil man dann mehr Witze rausholen kann und auch einfach der Fortschritt, den er menschlich im Laufe der vielen, vielen Staffeln macht, besser darstellbar ist. In der Praxis ist es selten so extrem, nach allem, was ich weiß. Aber ja, es gibt einfach Menschen, die können diese emotionale Empathie nicht aufbringen. Also die tun sich schwer damit, zum Beispiel deine Mimik zu interpretieren. Und wenn ich das schon nicht kann, ist auch völlig klar, dann kann ich auch schwerer mitfühlen. Denn Mitfühlen funktioniert sehr häufig über Spiegelneuronen. Spiegelneuronen, das ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, gibt's. Das heißt, ich spiegle deine Mimik zum Beispiel. Und dadurch stellt sich bei mir auch ein gewisses Gefühl dafür ein, wie es dir gerade geht. Ich hatte das ja schon mal beim Thema nonverbale Kommunikation gesagt. Es funktioniert in zwei Richtungen. Einerseits sieht man, wie es dir gerade geht, an deiner Mimik, Gestik, Haltung. Andererseits kannst du, wie es dir gerade geht, auch beeinflussen, damit welche Mimik du zum Beispiel gerade an den Tag legst. Damals habe ich, glaube ich, gesagt, das Lächeln. Ja, dass ich auf die Bühne gehe auch mit einem Lächeln grundsätzlich. Nicht, damit die Leute mich sympathisch finden, sondern damit ich selbst gut drauf bin, wenn ich vor Leute trete. Und genauso funktionieren auch Spiegelneuronen. Du siehst jemanden lächeln, lächelst auch und schon fühlst du dich auch gut und kannst dich mit dem anderen automatisch mitfreuen. Und genauso, wenn du siehst, jemand verzieht das Gesicht vor Schmerz und unmerklich zumindest für einen Augenblick verziehst du das Gesicht vielleicht auch und das reicht schon, damit du auch in den Schmerz reinspüren kannst. Vielleicht nicht eins zu eins den Schmerz, den die andere Person hat, sehr, sehr selten, aber doch so ein bisschen in die Richtung, dass du dir vorstellen kannst, was empfindet diese Person gerade. Oder zumindest, ich will jetzt nicht zu viele philosophische Themen hier anreißen in der Kürze des Podcasts, aber ja, in der Philosophie gibt es durchaus diese Fragestellung, wenn du sagst, du hast Zahnschmerzen und ich weiß, wie sich Zahnschmerzen bei mir anfühlen, kann ich dann wirklich verstehen, welche Art Schmerz du gerade hast? Und das kann man vielleicht gar nicht sagen. Aber wenn du sagst, du hast Zahnschmerzen und ich weiß, wie sich Zahnschmerzen für mich anfühlen, kann ich mir zumindest vorstellen, wie es für mich wäre, jetzt Zahnschmerzen zu haben. Das heißt, emotionale Empathie hat nicht jeder Mensch, aber kognitive Empathie und mitfühlende Empathie, das sind Dinge, die man definitiv trainieren kann, woran man arbeiten kann. Also kognitive Empathie ist, ich kann auch als Mann nachvollziehen, wenn mir Frauen von Regelschmerzen erzählen. Ich kann es nicht eins zu eins nachvollziehen, weil, naja, ich habe das glücklicherweise noch nie erlebt. Ich habe auch noch nie ein Kind geboren, von daher auch da, wenn mir Frauen da erzählen, was das für Schmerzen waren, Wehen etc., kann ich nicht eins zu eins nachvollziehen. Aber ich kann trotzdem irgendwo verstehen, dass das heftige Schmerzen sein müssen. Und das heißt, die emotionale Empathie, das direkte Nachfühlen, ist da auch sehr schwierig durch diesen biologischen Unterschied allein. Aber die kognitive Empathie, ich verstehe, dass das enorme Schmerzen sind und eine mitfühlende Empathie zu sagen, oh ja, okay, dir geht's heute nicht gut, was kann ich tun? Kann ich irgendwas tun? Ja, das ist auf jeden Fall immer möglich. Und deswegen, ja, kann ich so sehr auf diese emotionale Empathie versteifen, wenn das nicht so gut funktioniert. Wie gesagt, manche Menschen können das von Natur aus besser, andere nicht so gut. Ich habe mir sagen lassen, man kann aber sogar diese Spiegelneuronen, die einen Schmerz nachempfinden lassen, trainieren. Wie das genau geht, da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Ich habe mich da eben nur ein bisschen erkundigt, können wir vielleicht irgendwann nochmal vertiefen. Und ich habe dazu auch mal ein Buch zu Spiegelneuronen gelesen, aber das ist auch schon wieder eine Weile her. Deswegen, ja, da kann man auch dran arbeiten, aber halt doch nur begrenzt. Emotionale Empathie ist an sich etwas, was angeboren ist oder eben nicht. Aber kognitive und mitfühlende Empathie, zu verstehen, dass, wie es einem anderen gerade geht und sich darauf einzulassen. Ich verstehe, dir geht's gerade nicht gut, was kann ich tun? Diese zwei Schritte kann ich immer unternehmen. Und das ist nicht nur menschlich und moralisch wichtig, sondern eben, wie schon in der Einleitung vorm Intro gesagt, wichtig auch für die Rhetorik. Denn Empathie ist ein ganz wichtiger Teil auf der Beziehungsebene. Wir unterscheiden in der Rhetorik ja gerne zwischen Sachebene, der Inhalt, was will ich erreichen etc. und der Beziehungsebene. In welcher Beziehung stehe ich zu anderen Personen? Wie kann ich diese Beziehung stärken? Ein Mensch, zu dem ich eine gute Beziehung habe, wird automatisch ganz anders auf ein Anliegen von mir reagieren, als wenn wir uns spinnefeind sind. Und natürlich auch kollektiv trifft das zu. Du stehst vor einem Publikum und solltest dich in diese Menschen hineinversetzen können. Und ich habe da schon Menschen grandios scheitern sehen. Ja, wenn du dir als Geschäftsführer oder sogar CEO nicht vorstellen kannst, wie es Menschen geht, die nicht wissen, habe ich nächstes Monat noch einen Job oder nicht, und du hältst da einfach so eine Durchhalte-Motivationsrede, kommt das gar nicht mal so gut an. Das heißt, sich so darauf einzustellen, okay, mit wem habe ich es zu tun, wie geht's diesen Menschen? Jetzt nicht jedem Einzelnen, sondern wahrscheinlich den meisten davon jetzt aktuell. Wenn sie nicht wissen, haben sie nächsten Monat noch einen Job. Und darauf kann ich mich sehr wohl einstellen und mich damit auseinandersetzen und das in meiner Rede dann einbeziehen. Wenn ich selbst sehr, sehr wohlhabend bin zum Beispiel, kann ich mir vielleicht nicht vorstellen, wie es ist, arbeitslos zu sein und vom Bürgergeld zu leben. Das heißt, emotionale Empathie bin ich vielleicht auch da ein Stück raus, aber kognitiv und mitfühlend kann ich natürlich dann schon einiges tun. Das heißt, ich kann mich fragen, was brauchen diese Leute jetzt wahrscheinlich und wie kann ich ihnen das geben? Ein Beispiel dafür, das möchte ich noch erwähnen, stammt von Abraham Lincoln, ein großartiger Redner, aber auch ein großartiger Briefschreiber. Es war nicht so, er war ja Präsident während des amerikanischen Bürgerkriegs zur Befreiung der Sklaven und hier hat er an eine Frau namens Lydia Bixby, die der Geschichte nach 5 Söhne hatte, die alle für die Armee der Vereinigten Staaten, für die Unionsarmee gekämpft hat, für die Nordstaaten und die allesamt gefallen sein sollen, hat er einen rührenden Brief geschrieben. Also wirklich, in dem es heißt: Sehr geehrte Frau Bixby, ich habe vom Kriegsministerium erfahren, dass Sie 5 Söhne im Kampf für Ihr Land verloren haben. Ich fühle, wie schwach und nutzlos jedes Wort ist, das von mir kommt, um Ihnen den Schmerz eines solchen Verlustes zu lindern. Möge unser himmlischer Vater Sie in Ihrem Kummer trösten. Das heißt, er hat dir nicht gesagt, ja, die sind gestorben für die Freiheit des Landes, bla bla. Natürlich hat er das schon auch angedeutet, aber er hat dann eben auch seine eigene Hilflosigkeit thematisiert. Das heißt, er hat wirklich einen sehr, sehr empathischen Brief geschrieben, um diese Frau zu trösten. Nicht einfach mit Floskeln, sondern wirklich damit zu sagen, ja, da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Und das ist sehr, sehr viel wert. Da fühlt sich die andere Person dann viel mehr abgeholt. Und dadurch werde ich natürlich tatsächlich mit empathischer Kommunikation mehr erreichen. Und ja, das klingt jetzt vielleicht strange, wenn ich dir sage, Empathie kannst du einsetzen, um deine Ziele zu erreichen, aber naja, da geht es ja jetzt nicht um bösartige Manipulation zum Nachteil der anderen Person, sondern es geht darum, Kommunikation und Beziehungen insgesamt besser zu machen, für alle Beteiligten. Und da ist Empathie eben ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für. Und jetzt ist die Frage, was kannst du tun, um empathischer zu sein oder empathisch vorzugehen? Ich hatte das in der Folge zum Thema Trauerreden und also Umgang mit Trauer spezifisch für diese Situation gesagt. Gehen wir hier nochmal allgemein drauf ein, was kannst du ganz allgemein tun, um empathischer zu sein? Erstens, aktives Zuhören. Das haben wir schon öfter angesprochen, da gibt es auch eine ganz großartige Folge im Podcast zum Thema aktives Zuhören und auch mal Schweigen. Ja, es klingt banal, ist es aber nicht. Die meisten Menschen hören gar nicht richtig zu, um zu verstehen, sondern um zu antworten. Es laufen wechselhafte Monologe ab, statt ein echter Dialog. Trete da mal raus, lass die andere Person wirklich komplett ausreden. Werte nicht gleich, was du hörst. Und achte auch ganz bewusst auf der nonverbalen Ebene mit Mimik, Körpersprache und Stimme darauf, was du ausstrahlst, wie du auf das reagierst, was du gerade hörst. Und was sagt die andere Person dir vielleicht gerade zwischen den Zeilen? Wenn du nicht immer versucht bist, gleich zu antworten, sondern wirklich zuhörst, hilft dir das dabei, empathischer danach reagieren zu können. Und selbst wenn du nichts sagst, viele Menschen empfinden es schon einfach als sympathisch, wenn man ihnen wirklich zuhört. Zweitens, nimm den Perspektivwechsel vor. Also versetz dich gedanklich in die Situation deines Gegenübers. Wenn jemand wütend ist wegen etwas, was du getan hast, frag dich, okay, was habe ich getan? Angenommen, mir würde jetzt das passieren, was hier passiert ist, anstelle dieser Person, wie würde ich mich damit fühlen? Und wie könnte ich zu diesen Emotionen kommen? Was müsste dafür passieren? Was müsste dafür bei mir angetriggert werden, etc.? Du solltest dabei natürlich immer wohlwollend vorgehen. Also wenn du das nur tust, um dann zu sagen, nee, ich hatte ja von Anfang an recht, ist es schön, wenn du immer recht hast, wird dich aber nicht wirklich weiterbringen. Das heißt, Perspektivwechsel so wohlwollend wie möglich, davon ausgehen, die andere Person könnte genauso recht haben wie du, dich reinzuversetzen, was könnte die Person stören, und da einfach diesen Perspektivwechsel auch immer mal wieder vornehmen und gerne auch in erstmal nicht ganz so kritischen Situationen einüben. Oder natürlich auch bei Personen, das ist ja was SchauspielerInnen zum Beispiel machen, sich in Personen reinversetzen, die sie gar nicht kennen, um diese Person zu werden für einen Film, ein Theaterstück. Also die auch zu fragen, gut, da spiele ich jetzt ein junges Mädchen von 16 Jahren, die verheiratet werden soll im 17. Jahrhundert. Wie geht's mir damit? Um sich so reinzuversetzen können in diese Rolle. Das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die gerade SchauspielerInnen haben müssen. Weiterer wichtiger Punkt. notiere dir gerne auch auf in so eine Art Empathietagebuch. Ja, es gibt Menschen, die führen ein Glückstagebuch. Wir machen das auch, um mit unseren Jungs jeden Abend nochmal durchzugehen. Was fand ich heute gut? Was hat mir heute gut gefallen am Tag? Was war Schönes heute passiert? Und du kannst auch so ein Empathietagebuch führen statt einem Glückstagebuch. Also welche zwischenmenschlichen Situationen, die vielleicht jetzt nicht hundertprozentig normal waren, also außer, dass man sagt, es ist nichts Besonderes passiert, sondern na, welche Situation war vielleicht besonders schön oder kritisch? Habe ich mein Gegenüber wirklich verstanden? Wie hätte ich es noch interpretieren können? Also diesen Perspektivwechsel vielleicht dann wenigstens im Nachhinein machen. Bin ich zufrieden mit meiner Reaktion oder hätte ich empathischer reagieren können? Was hätte ich vielleicht sagen können statt dem, was ich gesagt habe? Das hilft dir dabei, im Nachhinein aus Situationen, die bereits passiert sind, noch zu lernen. Und das finde ich ganz wichtig, weil niemand macht alles richtig und das recht nicht von heute auf morgen. Aber sich dann sowas nochmal herzunehmen, eine Situation am Tag und sich zu überlegen, was hätte ich anders machen können, was für andere Optionen hätte ich denn noch gehabt? Und wo hätte mich das vielleicht hingebracht? Viertens, Empathie wird auch übertragen durch Geschichten, also Storytelling. Nutze Beispiele, wie ich eben den Brief von Abraham Lincoln. Erzähle von dir, von anderen Menschen, statt immer nur Zahlen, Daten, Fakten zu liefern. Storytelling ist automatisch empathisch, weil wir uns einfach zum Beispiel in einen Protagonisten, eine Protagonistin hineinversetzen und da ganz anders mitgehen als mit kühlen, sachlichen Argumenten. Deswegen, wenn du die Möglichkeit hast, eine Geschichte zu erzählen, erzähl eine Geschichte. Das wirkt immer viel emotional verbindender als nüchterne Zahlen, Daten, Fakten. Und fünftens, um empathischer zu sein, du weißt, das ist eines meiner Lieblingsthemen, Feedback. Hol dir Feedback ein. Fühltest du dich von mir gut verstanden? Hattest du das Gefühl, ich habe empathisch genug in dem Augenblick reagiert? Hätte ich irgendetwas besser machen können? Also, natürlich holt man sich das nicht von jeder Person, aber von bestimmten Menschen, deren Urteil dir zum Beispiel auch wichtig ist, kannst du dir so ein Feedback auch zum Thema Empathie einholen und kannst damit auch gezielt an deiner empathischen Kommunikation feilen. Also, ich glaube, Empathie ist ein gutes Stück weit trainierbar, nicht komplett, ja, aber ein gutes Stück weit schon. Und sie kann dann ein entscheidender Erfolgsfaktor sein, dass deine Kommunikation gerade auf der Beziehungsebene nochmal deutlich besser funktioniert. Und zwar sowohl im 1:1-Gespräch als auch vor größerem Publikum, in Anführungszeichen, oder eben Gruppen. Und nochmal der Hinweis, die drei Formen von Empathie, die emotionale Empathie, die oft angeboren ist und eher schwieriger trainierbar, die kognitive Empathie und die mitfühlende Empathie, die gerade in Kombination für die Rhetorik durchaus wichtig sind. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, deine Empathie weiter zu trainieren. Lass mich gerne wissen, wie es funktioniert. Gib mir gerne Feedback, wie empathisch du diesen Podcast findest. So schwer es ist natürlich, ins Blaue hinein. Ich bekomme immer wieder Feedback von HörerInnen. Und trotzdem ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, wer jetzt so der klassische Hörer, die klassische Hörerin ist. Von daher, um empathischer auch bei der Auswahl von Themen etc. zu sein, ist es für mich ganz wichtig, dass du mir Feedback gibst, gerne an feedback@rhetorikpodcast.de. Und wenn ich im Bereich Training und Coaching was für dich tun kann, dann hör doch mal auf die freundliche Stimme im Abspann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.